Also, liebe Freunde hier in Hittfeld und ich sage auch mal heute Morgen ganz besonders, liebe Conny, lieber Knut, lieber Horst und lieber Michael, ich freue mich heute hier bei eurer Wiedereinführung, muss man ja sagen, als Älteste dabei zu sein. Ihr übernehmt Verantwortung für Gottes Gemeinde in Zeiten, die sehr herausfordernd sind und gleichzeitig auch sehr chancenreich für das Evangelium. In der letzten Woche, da titelte die FAZ am Mittwoch, wie viel Krieg vertragen wir? Angesichts der Kriege in der Ukraine, Aserbaidschan und Israel, eine berechtigte Frage. Darüber hinaus sind wir in einer Zeit großer gesellschaftlicher Spannung. Das kann man sehen, wenn man sich die Wahlergebnisse oder die Wahlumfragen anschaut. Wir haben große wirtschaftliche Herausforderungen und daneben hat, glaube ich, jeder auch irgendwie sowas noch wie so ein eigenes privates Leben. Habe ich jedenfalls mal gehört, so mit Familie und all dem, was auch noch dazu gehört. Und das ist echt herausfordernd, in dieser Zeit zu leben. Wir haben Beziehungen. Wir haben das Thema Gesundheit, Arbeitsplatz, Beziehungen in Familie und Freundeskreis. Und welche Bedeutung hat da der christliche Glaube? Was bedeutet es, dass wir an einen Gott glauben, der seit Ewigkeiten diese Welt regiert? Wir haben uns einen Bibeltext eben angehört und schauen uns den gleich nochmal an, der in einer Zeit war, von der ich sagen würde, die war noch herausfordernder als unsere Zeit. Und das ist manchmal ganz gut zu wissen, nicht nur wir selbst haben herausfordernde Zeiten, sondern die gab es auch früher schon. Vielleicht kannst du mal den Zeitstrahl schon mal einblenden. In was für einer Zeit spielt die Geschichte, die wir gerade eben gehört haben? Das ist also über 2.500 Jahre her. Das muss man sich erst mal ganz kurz zu Gemüte führen. Eine Geschichte über 2.500 Jahre her. In dieser Zeit war im Jahre 605 vor Christus Daniel mit seinen Freunden, mit drei Freunden vor allem, natürlich mit viel mehr Menschen, aus Jerusalem nach Babylon weggeführt worden. Babylon war die damalige Weltmacht. Babylon hatte gerade bei der Schlacht von Karkemisch, hatten die Ägypter besiegt und jetzt hatten sie sozusagen freies Feld. Und da war so ein kleiner Staat wie Juda mit Jerusalem, das haben sie dann so mal nebenbei noch mal einkassiert. Und das bedeutete für Daniel und seine Familie, dass er alles aufgeben musste. Weg von Jerusalem nach Babylon. Wir gucken uns gleich mal an, wie weit das war. Das war im Grunde die maximale Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Eine neue Weltmacht, Verlust von Heimat, Verlust von allen Dingen. Daniel selbst stammte aus einem königlichen Hause, war mit David irgendwie verwandt gewesen und er kam jetzt in die babylonische Kaderschmiede für Hochbegabte, um die babylonische Sprache, Kultur und Gesetze zu studieren und um eine verantwortungsvolle Position in der babylonischen Verwaltung zu übernehmen, in dieser neuen Hierarchie, in dieser neuen Weltmacht. Und man muss noch sagen, all das hat er erlebt als Teenager. Er war vielleicht 14, 15, 16 Jahre aus. Eine riesige Herausforderung. Und was bedeutet das für ihn? Was bedeutet das für uns, wenn wir den Blick auf die große Geschichte Gottes nehmen? Was heißt das für uns? Vier Dinge will ich dazu sagen. Das erste bedeutet, dass es heißt, dass wir manchmal einfach Verluste akzeptieren müssen. Also, wir haben das hier gesehen. Gott gab Joachim, den König von Juda, in die Gewalt Nebukadnezar. Jerusalem wurde erobert. Daniel verlor alle Freunde, seine Familie, seine Lehrer. Wen werden sie nicht alles vermisst haben? Und auch den Glauben eigentlich. Der Tempel war nicht mehr da. Das Opferwesen war nicht mehr da. Man muss sich das vorstellen. Auch die religiösen Feste, die Kultur, das konnten sie nicht haben. Das war so ungefähr, muss sich das angefühlt haben, als wenn jemand uns die Bibel klauen würde und wir keine mehr hätten. Alles, worauf du dich verlassen hattest, wo du deinen Glauben gegeben hast, es war alles auf einmal weg. Wie konnte da eigentlich der Glaube der Juden überleben? Wie konnte es sein, dass Gott sowas zugelassen hat, dass auf einmal das geliebte Volk Gottes, dass das auf einmal erobert wird und einige Jahre später, 586, wurde der Tempel auch tatsächlich endgültig zerstört? Normalerweise war das in der damaligen Zeit so, dass die Götter der besiegten Völker im Grunde auch besiegt waren. Und die waren eigentlich kein Thema mehr. Und rein historisch gesehen ist das eigentlich eine völlige Überraschung, dass es heute noch einen jüdischen Glauben gibt, dass wir an den Gott des Alten Testaments glauben, wo doch dieser Gott offensichtlich sein Volk nicht beschützen konnte. Wie war das möglich? Warum war das? Beim Gott der Juden, bei unserem Gott, an dem wir glauben, warum ging da der Glaube, das Vertrauen ihm gegenüber nicht verloren? Das lag an den Propheten, die all das Schwierige angekündigt hatten, was tatsächlich eingetreten war. Gott hatte sein Volk über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte genau vor dieser Situation gewarnt. Immer wieder hatte er sie eingeladen, umzukehren, zu ihnen zurückzukommen. Und als sie das nicht taten, trat tatsächlich das ein, was er ihnen auch angekündigt hatte, dass sie erobert und weggeführt werden sollten, wenn sie nicht tatsächlich mit ihrem Gott leben würden. Gott erfüllte alle Verheißungen, er tat große Wunder in der Geschichte, aber er erfüllte tatsächlich auch seine Drohungen. Das hören wir nicht gerne, aber es ist Teil der Geschichte und es unterstreicht die Glaubwürdigkeit Gottes. Er ist ernst zu nehmen. Seine Worte haben Gewicht. Und das haben tatsächlich die Juden dann auch kapiert. Und es gab den Propheten Jeremia, der auch das Gericht angekündigt hatte, kurz bevor es eintrat, aber der den Juden nicht nur Gefangenschaft angekündigt hatte, nicht nur die Verbannung, sondern der sie auch ermutigte, unter den neuen Umständen in Babylon am Glauben festzuhalten. Der sie ermutigte, diesen langen Weg, den sie gehen mussten, zu nutzen, um am Glauben an Gott festzuhalten. Also die mussten so ungefähr 800 Kilometer laufen. Das war schon mal auch ein langer Weg, ne? Nicht mit der Autobahn, ne? So 7-8 Stunden da bisse, sondern 2-3 Monate vermutlich, um die Strecke zurückzulegen. Und all die Fragen, die du da auf dem Weg hast, warum ist das alles passiert? Wie kann das eigentlich sein auf diesem langen Weg? Und sie bekamen dann in Babylon, in dieser Stadt mit diesem, nächstes Bild bitte, mit dieser Hochkultur, mit diesem Glanz, mit dieser Herrlichkeit, das ist so das Eingangstor, das ist dieses Ischtar-Tor, das konnte man in Berlin im Bergamon-Museum sehen, das wird zurzeit gerade umgebaut, aber da kamen die in diese große Weltstadt und mussten schon beim Eingang in die Stadt hinein merken, das wird jetzt alles anders. Es ist eine neue Zeit, eine neue Religion herrscht hier. Und was bedeutet das für uns? Und Jeremia sagte ihnen dann, einige Zeit später, als sie angekommen waren, in Jeremia 29,7 heißt es, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es euch auch gut gehen. Und genau das haben Daniel und seine Freunde dann getan. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie schlimm und wie schwer das eigentlich war. Und normalerweise würde man sagen, das einzige Gebet kann sein, Gott, mach dem ein Ende. Führ uns wieder zurück. Und es gab manche Propheten, die das auch gesagt haben. Aber Gott sagte, nix da, Freunde. Das ist kein Wochenendurlaub. Da bleibt ihr jetzt. Und da lebt ihr. Und da betet ihr für die Leute, die ich gebraucht habe, um euch hier hinzuführen. Das war mal eine kleine Challenge von Gott, oder? An der Stelle zu sagen, das müsst ihr akzeptieren. Und ich glaube, dass es ein Punkt wichtig ist in unserer Zeit, in der wir leben, dass wir immer auch akzeptieren müssen, dass es große und kleine Ereignisse gibt, die wir uns nicht ausgesucht haben, die aber Realität sind, die Gott uns zumutet und wo er uns herausfordert, jetzt in dieser Zeit, in dieser neuen Situation, für die Menschen und zu beten, die uns tatsächlich umgeben, die uns regieren, die mit uns unterwegs sind, auch wenn uns nicht alles gefällt. Und total konstruktiv zu sein, wie Daniel und seine Freunde das auch waren. Damit komme ich zum Zweiten, dem Leben in zwei Welten. Leben in zwei Welten, das sieht man bei Daniel und seinen Freunden am besten daran, dass die tatsächlich zwei Namen hatten. Daniel und seine Freunde, machst du mal die nächste Folie. Also es waren ja vier Freunde immerhin, das zeigt, wie wichtig die Freundschaft, geistliche Freundschaft, Gemeinschaft ist, gemeinsam unterwegs zu sein. Daniel, die Bedeutung des Namens war, Gott ist mein Richter, und damit war, also in diesem El steht der Gott, der Schöpfer, also der allgemeine Gott, der Bibel drin. Und Belshazzar war jetzt ein Name, wo auf einmal natürlich der Gott der Babylonier auftauchte. Und das war bei Daniel so, und das könnt ihr sehen hier auch bei den anderen drei Freunden. Die hatten eigentlich jüdische Namen, die einen Gottesbezug hatten zu ihrem jüdischen Gott, ne, zu unserem Gott des Alten Testaments, und die bekamen alle neuen Namen. Das ist erstmal schon ein echtes Ding, also mehr Machtdemonstration geht eigentlich gar nicht, ne? So von den Herrschern. Einfach, ne? Also heißt nicht mehr Knut, sondern heißt jetzt irgendwie Xiongping, hast du nicht gesehen. So, ne? Also, und da musst du dich jetzt dran gewöhnen und mit einer völlig anderen Bedeutung. Und das Interessante ist, dass Daniel, der ja das Buch auch zum größten Teil geschrieben hat, dass der von den Babyloniern so genannt wurde, er selbst sich aber immer wieder als Daniel identifiziert. Ich Daniel. Dass Gott der Richter ist, dass er seine Identität ist, das hat sich nicht geändert. Aber es macht etwas deutlich von seinem Leben in Babylon. Es gab die Sichtweise der Babylonier auf ihn, dass er in diesem System eine Funktion hatte, dass er da leben sollte. Und das wurde schon am Namen deutlich. Und es gab die Identität, die er selbst hatte. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, wie das auch bei uns heute ist. Bei vielen von euch, wenn ihr im Beruf seid, in der Familie oder im Supermarkt, dann denken die ja nicht, das ist Hannelore, die Christin, sondern denken die, das sind Kunden, das ist die Mitarbeiterin, das ist sie. Hast du nicht gesehen? Und wir wissen aber hoffentlich, dass wir eine Identität haben, die sich eben in Gott selber gründet. Daniel und seine Freunde lebten tatsächlich in zwei Welten gleichzeitig, in zwei Identitäten. Und das ist eine echte Herausforderung. Ihre jüdische Identität, ihr Glaube blieb unangetastet. Das wird im Kapitel 1 deutlich, wo sie sich an gewisse Essenrituale der Babylonier nicht anschließen. Sie bleiben treu im Gebet, sie bleiben treu im Studium der Schriften. Das kann man bei Daniel immer wieder sehen. Und gleichzeitig geben die Vollgas, was ihr duales Studium angeht, muss man sagen, was sie damals hatten. Die studieren die Schriften der Babylonier, die Gesetze, die Kultur, gehen in die Verwaltung ein und machen einen super Job an der Stelle. Die machen so einen super Job, dass sie Klassenbeste sind in ihren Jahrgängen. Und dass die wirklich gebraucht werden und dass man könnte vermuten, dass die lange Zeit, die Nebukadnezar, das babylonische Reich unter Nebukadnezar hatte, von 70 Jahren fast und davon 45 ungefähr mit Nebukadnezar, dass das auch an dem großartigen Job lag, den Daniel und seine Freunde gemacht haben in der Verwaltung. Einfach weise, gute, klasse Männer. Und das gefällt mir so an denen, dass das Leute sind, die das kombinieren können, wie Daniel. Daniel ist an dieser Stelle übrigens auch ein Hinweis auf Jesus selbst, denn Jesus hatte ja auch im Grunde zwei Identitäten. Wahrer Gott und wahrer Mensch, das ist das, was wir bezeugen, das, was wir glauben. Jesus war glücklich in der himmlischen Welt seines Vaters voller Harmonie und Freuden und Frieden und hat es doch verlassen, ist auf diese Erde gekommen, in einem Stall geboren, hat den Beruf eines Zimmermanns, das ist, glaube ich, ziemlich anstrengend, erlernt, mit Schweiß und Tränen für Gottes Reich gelebt und ist für unsere Schuld am Blut, für unsere Schuld hat er sein Blut vergossen ist, am Kreuz auf Golgatha gestorben. Er hat ganz für den Vater im Himmel gelebt und ganz für uns Menschen. Er hat den irdischen Namen Jesus von Nazareth gehabt. Jesus aus Nazareth, so wurde er genannt. Aber wir wissen, dass er Jesus der Christus war, der Messias, der Gesalbte. Und in unserer Welt, in der wir leben, ist es gar nicht so leicht, ganz als Christ zu leben und gleichzeitig gut im allgemeinen Leben eingebunden zu sein, im Beruf, in der Familie, in Freunden, Freundeskreis. Aber ich bitte euch, ich bitte uns alles, dass wir uns ganz fest in Gottes Wort verwurzeln, im Gebet und in der Gemeinschaft seiner Gemeinde und dass wir gleichzeitig uns super gut einbringen dort, wo wir Aufgaben haben, dass wir einen super Job machen, dass es kein Entweder-Oder ist. Wie klasse wäre das, wenn Christen in Deutschland führend wären bei der Lösung der großen Herausforderungen, die wir haben. Das Gute an der Stelle ist, wir haben nicht zu wenig Herausforderungen, ja? Sondern wir haben genügend Herausforderungen, wo viele von uns sich so beweisen können. Die Digitalisierung voranbringen, medizinisch Krankheiten bekämpfen, Pflegeexperten brauchen wir, Wirtschaftsleute, die den Wohlstand der Gesellschaft sichern, Ingenieure, die gute Brücken bauen. Ich meine, bei uns in Norddeutschland nicht ganz so schlimm, aber fahrt mal in Westen oder so, fahrt mal. Sozialarbeiter, die Risse in der Gesellschaft halten, Politiker, die persönlich überzeugen und die Probleme anpacken unseres Landes. Wir haben echt viele Herausforderungen. Und wie gut wäre das, wenn wir solche Leute hätten wie Daniel und seine Freunde, die sagen, ich bin voll im gegründet im Glauben, aber ich gebe auch Vollgas für die Gesellschaft, in der ich lebe. Wie wäre es, wenn Menschen aus unseren FEGs bekannt werden, dass sie sich stark einbringen? Wie wäre es, wenn Gemeinde der Ort ist, wo wir einander helfen, geistlich zu wachsen und im Beruf einen richtig guten Job zu machen? Und wenn wir für beides beten, für beides die Bibel befragen und Gott fragen, was er uns sagen will. All das soll nicht heißen, dass wir selbst die Welt retten müssen, sondern dass wir verstehen sollen, wie Gott in dieser Welt handelt und sie zum Ziel bringt. Und damit komme ich zum Dritten, die Weltgeschichte zu verstehen. Wir kommen damit zum Zentrum der Geschichte und des Traumes. Hier. Also ihr müsst euch nochmal erinnern an die Ausgangssituation. Daniel war noch relativ am Anfang seiner Zeit in Babylon. Dieser Nebukadnezar hatte eine ziemlich schlechte Nacht, weil er einen ziemlich beunruhigenden Traum hatte, an den er sich noch nicht mal mehr richtig erinnern konnte. Deshalb mussten die Traumdeuter ihm erstmal den Traum sagen und dann deuten. Das konnten die alle nicht. Daniel war es nun, der auf Gottes Offenbarung hin Nebukadnezar den Traum und seine Deutung schildert. Und das war ungewöhnlich. Es gab immer kluge Leute, die irgendwelche Träume deuten wollten und konnten, vielleicht auch. Aber dass sie auch erstmal sagen konnten, ey, was war denn überhaupt dein Traum? Das war eine etwas besondere Nummer. Und das zeigte an dieser Stelle, dass es wirklich Gott war, der Daniel ihm etwas offenbart hat. Und in der Deutung des Traumes offenbart Gott durch Daniel die Zukunft sozusagen der nächsten Jahre und Jahrhunderte. Der Traum besteht im Kern, nächste Folie bitte, aus dieser Statue, die vier Teile hat. Haupt aus Gold, Brust aus Silber, Bauch aus Kupfer, Füße aus Eisen und Ton. Und das kündigt eigentlich die nächsten Jahrhunderte an, die nächsten Weltreiche, die kommen werden und kommen würden. In der Deutung des Traumes offenbart Gott durch Daniel, dass das babylonische Reich zwar ein goldenes, herausragendes Reich sein würde, aber er macht auch deutlich, dass es nicht so lange halten würde. 70 Jahre war das. Und jetzt stellt euch mal vor, dass ihr als junger Mensch das dem mächtigsten Menschen der damaligen Zeit sagen müsst. Übrigens, ne, also du willst ja wissen, was ein Traum ist, ne? Also wird ein gutes Zeitalter, aber besonders lange wird das auch nicht sein. Da gehört schon ein bisschen Mut, würde ich mal sagen, dazu, das zu sagen. Sich da so hinzustellen. Eine mutige Aussage von Daniel vor dem mächtigsten Mann der damaligen Welt. Dein Reich wird golden sein, aber auch bald abgelöst werden. Vermutlich haben die Ausführungen Daniels einerseits die Befürchtung Nebukadnezars aufgenommen, ne, dass es viel Umwälzung gibt, ihm aber auch gezeigt, dass offenbar Gott selbst zu Daniel gesprochen hat und auch zu ihm. Und es gibt zwei sozusagen Deutungsansätze. Das eine ist, dass diese vier Reiche bis in die griechische Zeit hineingehen. Das sagen diejenigen, das sagen eher so sozusagen liberalere Theologen, die auch glauben, dass es dann Daniel geschrieben wurde. Oder das andere ist, dass es tatsächlich bis ins Römische Reich hineinreicht. Also wir waren im Jahr 605 vor Christus, über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg, denn das Römische Reich bestand ja jetzt sehr lange. Und jetzt ist die Frage, wenn wir uns das anschauen, Babylonisches Reich, Persisches Reich, Hellenistisches Reich, Römisches Reich, all diese Reiche werden angekündigt, auch geschildert mit gewissen Besonderheiten. Da reicht jetzt leider nicht die Zeit für. Ist ja alles interessant, aber was sagt uns das denn heute? Ich sag mal, ist das schon so lange her? Was bedeutet das? Was sagt uns das im 21. Jahrhundert? Es sagt uns, dass Gott die Zukunft kennt und in seinen Händen hält. Es sagt uns, dass er derjenige ist, in einer Zeit großer politischer Unsicherheit und Fragen, dass er einen Plan hat und dass wir nicht irgendwelchen anderen Mächten ausgeliefert sind. In der vergangenen Woche war davon zu lesen, und das wird viel diskutiert werden, dass wir in einer Phase sind, wo es eine neue Ordnung der Weltmächte geben könnte. Das, was wir so, meine Generation, gewohnt ist, es ist entweder nur Russland und die USA und der Westen ist immer maßgeblich, dass das vermutlich zum Ende kommt. Dass es vermutlich vielleicht 5 Weltmächte geben wird. USA, die sich aber, also USA, China, Indien, Russland und auch Europa werden eine wichtige Rolle spielen. Aber wie sich die Dinge entwickeln werden, ist unklar. Was bedeutet das für Israel? Was bedeutet das für die Kriege in der Ukraine, Aserbaidschan, in Afrika? Was bedeutet das für unsere Sicherheit, unseren Wohlstand in Europa? Fragen über Fragen gibt es. Zurzeit sieht es meiner Meinung nach nicht danach aus, als wenn gerade die westlichen Gesellschaften, USA und Europa, besonders heiß darauf sind, auch zukünftig Verantwortung zu nehmen. Wir streiten uns lieber über gesellschaftliche Fragen, da könnte man jetzt viele Dinge nennen, aber wir sind irre mit uns selbst beschäftigt. Da wird sich vermutlich gewaltig was verändern. Zu uneinig scheinen die Gesellschaften und die Bündnisse im Westen zu sein. Allerdings möchte ich auch sagen, lasst uns nicht christlich spekulieren, das ist in der Vergangenheit oft genug auch schiefgegangen. Aber Gottes Wort erinnert uns daran, dass die Mächtigen dieser Welt kommen und gehen. Aber dass unser Gott bleibt. Und bei all dem, was wir nicht wissen, wir wissen, dass er der Herr ist. Er lenkt die Geschichte. Und ich muss sagen, manche Details will ich auch gar nicht alles wissen. Aber wie gut zu wissen, dass er schon vor Jahrtausenden, das sind nicht Jahrhunderte, das sind nicht Jahrzehnte, schon vor Jahrtausenden die Geschichte gelenkt hat. In total umwälzenden Zeiten. Und dann würde ich doch mal sagen, wenn er das damals schon geschafft hat, sind die Chancen nicht so schlecht, dass er das wieder schafft, oder? Er hat es gezeigt. Man kann das tatsächlich so ein bisschen nachstudieren, auch historisch, dass Gott der Herr ist, der die Dinge offenbart, der sie kennt, der sie lenkt und der in dieser Zeit seine Leute gebraucht. Es ist nicht so, dass wir die Welt retten müssen. Kriegen wir auch nicht hin, da wo Leute das immer so versuchen, auch fromm versuchen und so, ist meistens nicht so ganz erfolgreich, manchmal eher peinlich. Aber Gott ist der Herr der Geschichte und er fordert uns heraus, in dieser Welt unseren Platz einzunehmen und er fordert uns heraus, auf den Felsen zu bauen, der am Ende dieser Geschichte erwähnt wird. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Auf den Felsen bauen, Jesus Christus. Das Beunruhigendste am ganzen Traum muss für Nebukadnezar gewesen sein, der Stein, der am Ende erwähnt wird. Nochmal den Text bitte. Ja? Du hast gesehen, wie sich ein Stein von einem Berg gelöst hat, ohne dass ein Mensch seine Hand im Spiel hatte. Er hat Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmt. Der große Gott hat den König wissen lassen, was in Zukunft geschehen wird. Der Traum ist sicher und deutlich. Also es gibt nicht nur alle möglichen Reiche, sondern es kommt etwas außerhalb der Geschichte, was alles nochmal einkassiert, was größer ist. Es gibt ein Reich nicht von dieser Welt, was größer ist als alle Reiche. Im Alten und Neuen Testament ist immer wieder von einem Stein die Rede von einem Stein, der von Bauleuten, Bauexperten verworfen wird und doch zum entscheidenden Stein in der Geschichte wird, an dem alle zu Fall kommen, die sich an ihm stoßen. Das wird in Jesaja an verschiedenen Stellen angedeutet. Und Jesus selbst hat diesen Stein auf sich gedeutet. In Lukas 20 sagt er, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert. Und auf wen dieser Stein fällt, wird zerdrückt. Jesus warnt damit die religiösen und politischen Führer seiner Zeit, dass sie nicht auf weltliche Dinge vertrauen sollen, auch nicht auf die Stärke des Römischen Reiches. Jesus selbst, in einer unbedeuteten Provinz in Judäa geboren, in einem kleinen Dorf kam er zur Welt, ohne eine Armee, ohne Finanzen, ohne eine politische Partei, sogar ohne Internet, hat er ein Reich begründet, das nicht von dieser Welt ist und das doch alle Reiche überdauert hat. Schon seit 2000 Jahren ist es irre, wie der christliche Glaube diese Welt geprägt hat und noch lange nicht am Ende ist, weil Gott es zum Ende führen wird. Gottes Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und der Liebe, in dem Gott sichtbar herrschen wird und seine Leute, wir als seine Gemeinde mit ihm. Dieses Reich ist mit Jesus unaufhaltsam ins Rollen gekommen. Es hat in der Geschichte immer wieder die Tyrannen und Mächtigen gestürzt. Er, Gott, wird sein Reich vollenden. Manchmal betonen wir ja gerne, dass wir in unseren Gemeinden auch Gemeinde bauen und Gottes Reich bauen. Und dann sind wir stolz, wenn wir geistlichen Erfolg haben, wenn Gemeinde wächst oder dieses oder jenes gelingt. Aber diese Geschichte und der Traum erinnert uns daran, dass Jesus der Stein ist, der alles ins Rollen bringt. Unsere Ideen und Vorstellungen sind nicht entscheidend für die Geschichte. Sie sind oft nicht so wichtig, wie wir vielleicht meinen. Macht uns das klein und überflüssig und unwichtig? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass uns das zum einen entlastet. Bei diesen vielen Themen und Problemen in unserer Zeit, die wir haben, möchte ich dir und mir in Gottes Namen sagen, Gottes Reich kommt. Er baut es. Es ist unaufhaltsam. Auch wenn dies nicht in der Tagesschau und im Heute-Journal erwähnt wird, wo uns doch die vielen Probleme erdrücken. Ich kenne ganz viele Menschen, die jetzt keine Lust mehr haben, Tagesschau und Heute-Journal zu schauen, weil es einfach so viele Dinge gibt, die einen irgendwie einfach nur platt machen. Wie gut zu wissen, Gottes Reich kommt. Gottes Reich kommt, dafür sorgt er selbst. Und wir als seine Leute sollen und dürfen als Studierende in zwei Welten unseren Beitrag leisten. Wir studieren in Gottes Wort, wir studieren in Gebet, wir studieren zusammen als Gemeinschaft, was sein Wille ist. Und dann bringen wir uns positiv und konstruktiv ein. Für uns Christen ist es in dieser Zeit, in der wir leben, nicht leicht, aber ich bitte darum, dass wir nie anfangen, einfach nur in Protesthaltung oder als rechte oder linke Extremisten in unserer Gesellschaft aufzutreten. Das kann nie unser Platz sein. Unser Platz muss immer der sein, der Liebe zu Gott und der Liebe zu Menschen. Und nicht des Zynismus, nicht der Menschenverachtung. Und ich erlebe das bei vielen Menschen, dass da eine große Gefahr ist in der Zeit, weil viele sich so überfordert fühlen, so überrollt fühlen. Aber weil wir glauben an den, dessen Reich kommt, weil wir glauben an seine Liebe, weil seine Liebe durch Jesus Christus uns erfüllt, deshalb nehmen wir unseren Platz in dieser Welt ein als Menschen, die von Gott geliebt sind und diese Liebe weitergehen. Und in diesem Sinne, lasst uns weiter Gemeinde bauen, auch ihr als neuer alter Ältestenkreis, lasst uns weiterbauen, mutig, fröhlich, bescheiden, fleißig, voller Hoffnung. Warum? Weil Gott baut sein Reich und er vollendet das. Und du und ich, wir dürfen dabei sein. Lass uns beten und aufstehen. Lieber Herr, manche Dinge, die wir so hören und erleben, überfordern uns im Kleinen wie im Großen. Und deshalb danken wir dir für dein Wort, für diese gigantische Perspektive, die es uns gibt, für den Trost und für deine konkrete Liebe zu jedem und jeder von uns. Und ich bitte dich für die Gemeinde hier in Hittfeld, dass sie von deiner Liebe getrieben weiter Gemeinde baut. Dass sie von deiner Liebe getrieben den Kindern wie beim Reformationsfest dein Evangelium sagt und den Familien und den Alten und den Schwachen. Und dass wir es gemeinsam tun, in Einheit und in einer großen Hoffnung, weil du gut bist, weil du Wort gehalten hast und weil du Wort halten wirst. Darauf verlassen wir uns. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, was richtig gut passt. Nehmt Platz, von Theo Lehmann. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Das ist schon ein bisschen älter, aus den 80er Jahren, jetzt 40 Jahre. Und das Besondere, und deshalb finde ich dieses Lied einzigartig, ist, wenn ihr auf den Text achtet, dass sie das geschrieben haben in der DDR, als noch keiner an Wiedervereinigung so wirklich gedacht hat. Wo davon die Rede ist, in der DDR getextet, gesungen, aufgeführt, die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Ein starkes Lied, auch gerade vor dem Hintergrund, das singen wir jetzt.